Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Seit dem Freitag, den 13. Juni, ist Bundesbern nicht mehr so langsam, wie wir es eigentlich kennen. Es plodert nämlich unter der Bundeshauskuppel massiv, seit der Bundesrat Ignacio Cassis die Verträge hat präsentiert im Medienzentrum zwischen der Schweiz und der EU. Wie viel Pech hat uns der Freitag, der 13. tatsächlich beschert? Und was sagen Bundespolitiker über die neuen Verträge und auch das Ausland? Was ist denn Ihre Meinung? Über das reden wir in der neuesten Folge Nebelspalterinnen. Gami, du bist an dem besagten Freitag im Bundeshaus gsi. Wie ist es gsi?
Es ist irgendwie so eine sehr spezielle Stimmung im Fall gsi. Ich bin in der Wandelhalle gsi und gell, es ist Session und der Freitag in der Session, der ist ja eher ein bisschen lockerer, weil da hat man ja nur am Morgen Session, dann geht man heim. Aber am Nachmittag ist dann eben Bundesratspressekonferenz, wenn etwas ansteht und man hat gewusst, ja, es kommt heute so weit dazu, dass man eben die Verträge wird veröffentlichen. Und ich bin in der Wandelhalle gewesen, und jetzt musst du dir das vorstellen. Plötzlich kommt der Schock oder für mich ein bisschen der Skandal. Die EU hat einfach die Verträge veröffentlicht. Noch bevor die Schweiz das gemacht hat. Und man hat das, glaube ich, als erstes können im Blick lesen. Und ich habe gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Und wirklich, du hast gemerkt, auf einmal ist im Bundesbern etwas erwacht und alle sind auf der Suche gewesen, gehen nachschauen, die Verträge raussuchen. So habe ich das logischerweise auch gemacht. Und die Seite der EU war kurzzeitig auch überlastet gewesen. Und als ich es dann mal gehabt habe, habe ich natürlich den ersten Blick so ein bisschen in die Verträge hineingeworfen. Und das war schon noch ein spezielles Gefühl gewesen, vor allem, weil man ja gewusst hat, als nächstes kommt noch die Pressekonferenz vom Bundesrat. Und das ist auch noch etwas Spezielles. Die ist normalerweise auf die Viertel ab zwei. Und dann kommt plötzlich eine Mitteilung, dass die frühestens um 3:30 ist. Da denke ich, okay, ja, Freitag, da brodelt es noch eine Sitzung, ja. Und die ist dann fängs um 4 Uhr am Nachmittag. Für dich, wie siehst du das, dass die EU die Verträge schon vorher veröffentlicht hat?
Ja, Bundesbahn hat mal länger müssen arbeiten, wenn sie da die PK erst so spät hatten. Und ja, das ist, also ich habe das gesehen, ich muss aber ehrlich sagen, ich war am Freitag ein bisschen absorbiert gewesen. Ich habe dann die Prüfung gehabt, aber als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist ein Witz. Weil, also wenn du nicht mal einig bist, wenn das der Veröffentlichungstermin ist, was ja beide irgendwie gleichzeitig machen sollten, also dann läuft doch so viel schief, dass du gar nicht irgendwie anfangen kannst. Oder was meinst du?
Ja, ist schon ein bisschen symptomatisch für die Zusammenarbeit, habe ich den Eindruck. Oder jetzt hast du den wichtigen Tag, wo die, ja, die Verträge veröffentlicht werden und dann schafft er es nicht mal auf die gleiche Zeit, die zu veröffentlichen. Weil jemand da vorgreift, doch relativ für mich eine spezielle Konstellation.
Durchaus. Aber vielleicht noch zu der PK. Was hast du an der PK so skandalös gefunden?
Das ist für mich der zweite Skandal gewesen. Und ich habe wieder damit gerechnet, dass man beim Bundesrat für ja die wichtige Konferenz wird die grossen Geschütze auffahren. Und das ist auch passiert, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Anstatt dass also mehrere Bundesräte an der PK sind, und das wäre eigentlich auch ursprünglich die Idee gewesen, ist ja nur der Cassis dort gewesen, aber dafür begleitet von, heb dich fest, 14 Chefbeamten sind dabei gewesen.
Das ist ja crazy.
Gut, also ich meine, schon nur die Lohnkosten, die da verursacht worden sind, und dann hat man, ja, weißt du, dann hat man die alle vorgestellt und dann kommt natürlich relativ schnell auch die Frage auf, wo sind denn die anderen Bundesräte, sind die schon abzügeln ins Wochenende? Und was man weiss, und das kann man auch nachlesen in einem Artikel von Dominik Feusi auf nebelspalter.ch, ist es so gewesen, dass man den Cassis im Stich gelassen hat, dass er alleine hat müssen vor die Medien treten. Man sagt nämlich schon im Europa-Ausschuss, wo der Cassis, der Jans und der Parmelin sind, nicht wirklich einig gewesen, wer jetzt an die Pressekonferenz kommt. Karin Keller-Sutter hat sich angeblich zurückgehalten, weil ihr Argument sei, ihr Departement sei ja nicht direkt betroffen. Und ja, am Schluss hat man einfach den Cassis gehabt und 14 Chefbeamte. Und jetzt muss man sich das überlegen. Jetzt redet man die ganze Zeit davon, dass das Wirtschaftsverträge sind und man hat nicht mal den Wirtschaftsminister angebracht zum Auftreten. Schon ein bisschen symbolträchtig, nicht?
Hey, brutal. Also irgendwie kommt es mir noch so ein bisschen vor, niemand will das heisse Eisen anlegen, weil jeder irgendwie weiss, ja, so super ist es wahrscheinlich auch nicht und man wird nicht Freude daran haben und man wird sich darüber streiten. Und ich finde das schon noch ein spezielles Bild, der Gassis, der und die 14 Chefbeamten. Also ich meine, 14, das ist schon mal, finde ich, relativ krass. Wieso müssen 14 Leute dort hocken? Warum muss der Steuerzahler 14 Chefbeamte zahlen an einem Freitagnachmittag? Ist mir schon ein bisschen ein Rätsel.
Es ist mir also wirklich ein Rätsel, dass man die da für das gebraucht hat. Andererseits ist es irgendwie ein Verzweiflungstat, oder? Dass man sich absichern für jede Frage, die da kommen könnte, dass man das gerade an einen von diesen Chefbeamten delegieren könnte. Aber grundsätzlich hatte ich so den Eindruck gehabt, dass das ja eher eine traurige Übung war in dem Ganzen. Also für mich hat man die Stärke, die man demonstrieren will, nicht wirklich angebracht, sondern man hat sich ein bisschen hinter diesen Beamten müssen verstecken, anstatt dass man da jetzt als Bundesrat mit mehreren Bundesräten halt auch auftritt und das so überbringt, wie wichtig die Verträge angeblich für die Schweiz sind. Nein, es hat eher gut gepasst, dass es bürokratische Verträge sind und wer ist da gewesen, die Bürokraten, um das zu vertreten.
Aber was ich auch gehört, und da nimmt mir jetzt deine Einschätzung Wunder, dass der Gassis ziemlich souverän war. Und auch das, was ich gesehen habe, wenn ich jetzt nicht seiner Meinung bin, habe ich gar nicht einmal so übel gefunden im Verhältnis zu anderen Auftritten. Was meinst du?
Ja, wenn wir vielleicht gerade beim Gassis sind, mir ist er ein bisschen durch den Wind vorkommt. Und ich greife jetzt da schon ein bisschen unserem Podcast voraus, aber ich habe ein Zitat rausgeschrieben vom Gassis, wo die Situation für mich auch ein bisschen zusammenfasst. Er hat anfangs Pressekonferenz gesagt, es gäbe ein altes arabisches Sprichwort, das sagen würde, wer in Frieden mit seinen Nachbarn lebt, der schlaft ohne Angst. Und das gilt nicht nur für Beziehungen zwischen Einzelpersonen, sondern auch zwischen Staaten. Und wenn man zu so Sprichwort muss zugreifen, in den ersten 7 bis 8 Minuten von einer 2-stündigen Pressekonferenz, ist das eher ein Zeichen für mich, dass man da ganz verloren ist und ein bisschen sehr abseits steht.
Das Zitat finde ich schon speziell, weil was wollt ihr damit sagen? Wir sind ja nicht im Krieg mit der EU und also jede vernünftige handelnde Person würde ja nicht in den Krieg ziehen, wenn wir die Verträge nicht würden unterschreiben. Ich meine, am Ende des Tages ist es ein Volksentscheid, den wir alle müssen akzeptieren.
Es ist ein Volksentscheid, den wir werden treffen. Das darf man eben nicht vergessen, das geht ja bei der EU amix noch sehr gern vergessen, dass im Endeffekt die Schweizer Bevölkerung darüber entscheidet. Aber für mich, mir hat er fast ein bisschen leid, wenn man mit diesen Zitaten muss kommen und noch von den eigenen Kollegen im Stich gelassen wird. Ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man der Bevölkerung etwas will verkaufen. Und verkaufen will, das will er ja auch im einen Thema ganz besonders. Und zwar geht es ja um die Schutzklausel. Also wie die Schweiz kann Zuwanderung begrenzen, weil das ist ja sozusagen das Umstrittenste am Ganzen, dass man ja möchte Zuwanderung begrenzen und jetzt mit diesen Verträgen angeblich ja Mechanismen dafür hat. Und Steffi, du hast dir das mal ein bisschen genauer angeschaut, was jetzt an dieser Pressekonferenz dazu rausgekommen ist.
Genau, also für 5 bestehende Abkommen soll es neue Spielregeln geben. Das ist einerseits für Personenfreizügigkeit, Agrarprodukt, Landverkehr, Luftverkehr und Produktzulassungen. Und das heisse Eisen von der Personenfreizügigkeit, wo im Moment auch alle darüber reden, ist die Schutzklausel. Und wir haben ja so eine Schutzklausel schon und die besagt, dass es der Schweiz erlaubt ist, den freien Personenverkehr vorübergehend einzuschränken, wenn die Zuwanderung aus den EU-EFTA-Staaten zu schwerwiegenden wirtschaftlichen oder sozialen Problemen führt. Jetzt ist es so, dass die Schutzklausel eigentlich nie angerufen worden ist und dass sie auch überhaupt nicht griffig ist gewesen bisher. Weil im Status quo ist es so, dass man nur im Einvernehmen mit der EU vor einem gemischten Ausschuss hätte können, wenn man die Schutzklausel hätte wollen aktivieren. Und die rechtliche Grundlage war schon mega umstritten gewesen. Und jetzt hat man die Schutzklausel hat man modifiziert. Und jetzt ist es so, dass die Schweiz die kann anrufen, und vor dem Ausschuss. Und wenn man sich nicht einig ist, dann kommt es vor ein Schiedsgericht, wo ein Schweizer Richter, ein EU-Richter und ein Richter, wo man zusammen aussucht, zusammengesetzt ist. Und die entscheiden dann darüber, wenn die Schweiz sagt, ja, schaut, wir haben soziale Probleme oder wirtschaftliche Folgen, dann können sie darüber entscheiden, ob wir die Schutzklausel anrufen oder nicht. Das heisst, neu ist die rechtliche Grundlage auch klar definiert mit einem entsprechenden Verfahren. Das klingt ja bis jetzt eigentlich alles gut und recht. Aber das Problem ist, dass der Begriff immer noch nicht definiert worden ist. Also niemand weiss, was soziale Probleme sind oder wirtschaftliche Folgen, weil wahrscheinlich Wohnungsnot oder so nicht wird gelten klar werden, entsprechend, oder was man aus den Medien bisher hat können entnehmen. Und was mir nicht ganz klar ist, sie sagen zwar, der EuGH wäre in dem Fall nicht die letzte Instanz, die würde entscheiden, weil die Schutzklausel nicht EU-Recht entspricht. Aber über das bin ich mir dann gleich noch nicht so sicher.
Spannender ist ja, oder man sagt jetzt, man hat jetzt die Schutzklausel, man kann das, die Schweiz kann ja einseitig das Schiedsgericht sozusagen, also den Ausschuss anrufen und dann wird das Schiedsgericht darüber entscheiden, dass es eben, wenn die, dass sozusagen die negativen Folgen gegeben sind, dass die Schweiz darf Massnahmen ergreifen. Jetzt gibt es aber auch den Fall, dass das Schiedsgericht das ja noch im Endeffekt nicht würd sehen und sagt, hey, nein, ja, in unserem Sinn von dieser Schutzklausel ist das nicht. Ihr habt da nicht die schwerwiegenden Folgen. Ihr könnt also da nicht Massnahmen ergreifen, um eben die Migration zu begrenzen. Und jetzt kommt ja der spannende Teil. Der Bundesrat sagt, wir hätten jetzt aber auch innenpolitisch, also andere Möglichkeiten, um die Einwanderung zu begrenzen bei diesen eben schweren Problemen, die außerhalb dieser Schutzklausel sind, jetzt im Rahmen dieser neuen Verträge. Und da scheiden sich eben die Geister. Und zwar hat gerade der Andreas Schwab, er ist der Vorsitzende der Delegation vom EU-Parlament, er gehört der CDU an, sich geäussert eben zu dieser Thematik der Schutzklausel in der Samstagsrundschau. Und er sagt, dass wenn der Bundesrat würde bei einem negativen Entscheid vom Schiedsgericht trotzdem Massnahmen zur Eindämmung der Migration beschliessen, dann wäre das aus seiner Sicht eben nicht wirklich realistisch, dass das passieren würde. Weil die Schweiz möchte ja mit dem Stabilisierungspakt, von dem redet er, also von diesen neuen EU-Verträgen, wo die Schweiz ja nicht irgendwelche Rechte kaputt machen, sondern neue wirtschaftliche Stabilität ermöglichen. Und genau wie die Schweiz das ja will, das weiss der Herr Schwab natürlich als Deutscher für die Schweiz, hat eben die Schweiz nicht das Ziel, das Abkommen wieder gerade zu zerstören, indem sie eben Massnahmen, die nicht in der Schutzklausel sind, drin zu ergreifen. Darum geht er davon aus, dass der Bundesrat die Schutzklausel nie wird weiter ausweiten bei einem negativen Entscheid und die anwenden und Migration einseitig begrenzen, weil das würde ja alles mit der EU kaputt machen.
Ja, also wir in der Schweiz, wir beschönigen das und sagen jetzt, wow, was ein Verhandlungserfolg. Der Beat Jans sagt sogar, dass es den Brexit nicht gegeben hat, wenn Großbritannien so eine Schutzklausel hatte.
Ja, absolut. Vor allem gerade bei der Schutzklausel muss man ja beweisen, dass die Nachteile, oder die wirtschaftlichen und sozialen Nachteile aufgrund von der Zuwanderung sind. Und das wird ja extrem schwer zum Beweisen, dass man sich auch darauf wird einigen, dass es so ist. Und wenn man dann natürlich als Strategie dazu aufruft, sagen, okay, innerhalb von dieser Schutzklausel in den EU-Verträgen können wir das nicht durchsetzen, wir tun es aber innenpolitisch irgendwie durchsetzen und durchwursteln. Aber das bedeutet ja eigentlich, dass wir die Verträge brechen. Wenn das die Strategie vom Bundesrat ist, um wirklich davon zu überzeugen, dass man jetzt die Migration begrenzen mit dem, finde ich das doch sehr abenteuerlich. Vor allem, wenn einem eigentlich die EU knallhart im Schweizer Fernsehen neues Gesicht zeigt durch den Andreas Schwab. Ich denke nicht, dass ihr das werdet machen, weil dann wird man ja die neuen Verträge in dem Sinn und das neue Abkommen zerstören.
Vor allem glaube ich einfach nicht, dass der EuGH da ganz aus dem Spiel gelassen wird, weil am Schluss ist Personenfreizügigkeit eins von diesen Urinteressen der EU. Und ich meine, die meisten EU-Mitgliedsländer haben irgendein Problem. Entweder wandern die Leute ab und sie haben selber zu wenig, oder man hat nachher zu viel. Und wenn wir so Zugeständnisse würden bekommen, stell dir vor, was in der EU los wäre. Darum glaube ich einfach nicht, dass das irgendwie Griffigkeit hat.
Das ist ja schon immer so ein bisschen das Problem der EU gewesen. Das hat man auch schon gesehen bei den Verhandlungen ums erste Rahmenabkommen, dass man sich genau bewusst war, dass man der Schweiz eigentlich kein Zugeständnis machen darf, um die Migration zu begrenzen. Weil was würde passieren? EU-Staaten, gerade wohlhabende EU-Staaten, hätten plötzlich auch ein Interesse an diesen Einschränkungen. Vor allem, wenn wir sehen, dass ja auch rechte Parteien jetzt in Europa, in der EU an Macht gewonnen haben. Und das hat man immer versucht, verhindern. Und für mich ist es wirklich so ein Sand in die Augen streuen, zu glauben, dass die EU da wirklich grosszügig zu uns kommt und sagt, hey, da könnt ihr mit dieser Schutzklausel die Zuwanderung begrenzen, wenn ihr die Probleme habt. Das wird funktionieren. Ganz ehrlich, ich zweifle sehr stark, dass wir überhaupt die Schutzklausel werden anrufen, geschweige denn auch Recht bekommen, dass wir Schutzmassnahmen ergreifen dürfen. Weil bis jetzt hat man ja auch eine Schutzklausel gehabt und die ist nie angerufen worden. Obwohl, gemäss NZZ kann man das nachlesen, hat es schon mehrfach den Fall gegeben, wo man das hätte machen können und man hat es nicht gemacht. Also daran sind für mich noch grosse Zweifel daran, dass man das im Endeffekt wird können anrufen.
Definitiv. Und was auch für mich ein grosses Fragezeichen ist, ab wann misst man denn das? Weil ich behaupte, die EU wird das sicher nicht rückwirkend zählen. Also das heisst, dann müssen wir ab jetzt anfangen zu zählen und dann geht das wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit, bis uns die Probleme nachher zugestanden werden. Und dann sind wir weit über 10 Millionen in diesem Land und Platz aus allen Nähten. Was ich aber auch lustig gefunden habe, und da kannst du uns mehr dazu sagen, Gami, dass man hat die Verträge präsentiert und ist gleichzeitig mit Studien hinten vorgekommen. Und der Beat Jans hat ja das enorm verteidigt, warum dass man plötzlich gleichzeitig auch Studien präsentieren konnte.
Die Frage, die im Raum steht, ist, wie viel sind die neuen Verträge mit der EU wert? Und man hat versucht, das wirklich von dieser emotionalen Diskussion wegzubringen und Zahlen zu liefern. Darum sind eben gerade 5 Studien präsentiert worden am Freitag. 3 davon vom Büro Ecoplan. Und da möchte ich vor allem auf eine eingehen. Und zwar laut dieser Analyse würde die Wirtschaftsleistung im Jahr 2045 beim Wegfall von der bilateralen Eis um knapp 5% geringer werden. Die Wirtschaftsleistung pro Kopf, die wäre um 1,6% geringer und das entspricht einem Einkommenseinbuss von 2'500 Franken pro Einwohner pro Jahr. Und dann gibt man sozusagen eine Zahl, also liebe Bevölkerung, wenn wir die Verträge nicht annehmen und dadurch im Jahr 2045 die bilateralen Eis in dem Sinn wertlos wären, dann würde euch das 2'500 Franken kosten. Und ich weiss wie nicht, ob er mit dem Argument das Ziel erreicht hat, das wir hat wollen. Weil mein Gedanke war, finde ich einen fairen Preis, geht für mich in Ordnung, schickt mir eine Rechnung, zahle ich lieber, als dass ich Steuern zahle. Vollkommen okay, wenn wir dafür nicht unsere Souveränität aufgeben, dass wir nicht Abstimmungen führen mit den Drohungen, dass die EU uns Nadelstich wird versetzen mit Ausgleichsmassnahmen. Schicken wir die Rechnung, ich bin absolut happy damit. Also, ich weiss jetzt nicht, wie gut das Argument tatsächlich ist für die Befürworter.
Das finde ich einen fairen Punkt, ja. Ich glaube, da wären noch viele Leute dazu bereit, diese Rechnung zu zahlen. Vor allem finde ich es interessant, dass man das so genau messen kann. Also ich bin ja nicht Ökonom und ich habe keine Ahnung von dem, aber es wirft für mich schon ein bisschen Fragezeichen auf, dass man die Verträge hat, man jetzt noch gar nicht unterschrieben, aber man hat gleich schon 5 Studien können präsentieren, was das für Auswirkungen hat, falls man es nicht unterschreibt. Es ist mega speziell, oder nicht? Ist das normal?
Also ich mag mich nicht daran erinnern, dass man gerade bei 5 Studien aufgefahren wäre. Es ist aber auch ganz wichtig zu sagen, dass es unglaublich schwierig ist, das Ganze in Zahlen zu fassen. Und darum hat man ja immer so ein bisschen die Zurückhaltung gehabt. Weil, wenn wir jetzt von diesen 2'500 Franken ausgehen, oder, dann ist das wieder worst case. Also, das würde ja bedeuten, dass die Schweiz nicht mit anderen Partnern auf der Welt, mit anderen Märkten, die an Bedeutung gewinnen, könnten Ausgleich schaffen, oder? Das ist schon mal das eine. Und auch, dass politisch gesehen nicht andere Lösungen mit der EU möglich sind. Also, man sagt, entweder bilaterale Eis oder nicht, die hat man oder nicht. Man schließt völlig aus, dass es eben doch Zwischenwege gibt in diesen ganzen Szenarien. Ich finde die Studie ganz, ganz schwierig. Und es hat in mir nicht das ausgelöst, was sie sich, glaube ich, erhofft haben, dass ich jetzt Angst habe um die wirtschaftliche Leistung, sondern das, was mich auch noch gefreut hat, ist, wenn dann Personenfreizügigkeit wegfallen würde, die ja in diesen bilateralen Eis drin sind, dann würde die Nettoeinwanderung um 20'000 Personen pro Jahr sinken. Und ich denke, das ist im Fall ein gutes Argument. Ja. Das finde ich ja gut.
Absolut. Und dann könnten wir vielleicht endlich mal die Fachkräfte holen, die wir tatsächlich brauchen.
Mhm. Es ist so ein Szenario, also wenn wir die Personenfreizügigkeit haben, dann finden wir also gar keine Fachkräfte mehr. Es ist nicht möglich, weil die existieren nur in der EU. Es ist überhaupt nicht so, dass es noch den Rest der Welt gibt, der gerne bei uns arbeiten würde, vor allem mit diesen Löhnen. Nein, es ist der totale Weltuntergang für 2500 Franken. Ich habe gesagt, nehme ich, zahle ich an mit dieser Rechnung.
Absolut. Und ich frage mich dann auch ein bisschen, was kostet uns die Unionsbürgerrechtlinie? Die wird dann keine teuer.
Dort gibt es auch Zahlen dazu, dass man sagt, okay, was würde passieren, weil Leute aus der EU würden ja früher Anrecht haben auf Sozialhilfe in unserem System. Dort gibt es Zahlen, die ich jetzt aber tatsächlich gerade nicht vor mir habe, aber die wären sozusagen, die Kosten wären weniger schlimm als das, was uns anscheinend entgehen würde, wenn wir die bilateralen Eis nicht mehr hätten, wenn wir halt die Verträge nicht unterschreiben. Und ich muss sagen, ja, wieder einfach ganz schwierig. Hat man nicht vielleicht ein bisschen länger gewartet mit diesen Studien und sich das vielleicht nochmal ein bisschen überlegt, was sind eigentlich unsere Argumente? Wäre es vielleicht auch ein bisschen besser rausgekommen?
Was ich auch lustig finde, man hat bei diesen Sanktionszahlungen, wenn wir, wie du vorher hast gesagt, mal einen Entscheid würden fällen, der gegen EU-Recht wäre, müssen wir ja einiges zahlen. Und wir müssen ja sogar noch einen Zutritt zum Markt zahlen. 1,4 Milliarden. Das ist ja Wahnsinn.
Das ist total wahnsinnig und das wird immer so abgespielt für eine Teilnahmegebühr. Dabei widerspricht das ja jedem liberalen Grundgedanken. Wenn du doch zwei Länder hast, die miteinander handeln wollen und einen Markt haben, dann haben alle Interesse daran, dass man den Markt miteinander durch möglichst wenig Barrieren abbaut und ihn florieren lässt. Aber anscheinend will man da lieber eine Eintrittsgebühr schaffen. Und das ist so ein bisschen das Angstschüren, das man damit betreiben will. Oder dass die Schweiz bankrott würde gehen, wenn wir eben nicht den Beitrag zahlen, weil dann können wir nicht in dem EU-Binnenmarkt teil sein. Nein, das stimmt nicht. Wir haben natürlich ein Freihandelsabkommen von 1971, das besteht immer noch. Und wenn man Handel will betreiben, dann kann man das, wie der Kapitalismus, meine Lieben, der setzt sich durch. Weil wir müssen auch ganz klar sagen, die EU profitiert ja mehr von der Schweiz, oder wenn man sich die Nettohandelsbilanz anschaut, darf man das auch sagen. Darum da darf man sich ein bisschen beruhigen. Auf das, was ich aber zu reden will, finde ich auch noch spannend, sind so die Reaktionen über das Wochenende, die reingekommen sind aufgrund von dieser Medienkonferenz. Und als erstes ist mir aufgefallen, der Bundesrat Beat Janz, wo gefunden hat, dass die EU-Verträge, das ist wie der Rütli-Schwur, ein gegenseitiges Versprechen in schwierigen Zeiten mit Partnern, die gemeinsam vorwärts gehen wollen. Es bringe Sicherheit, Souveränität und Wohlstand. Und das hat er in einem Interview am Sonntagsblick gesagt. Und dann musste ich sagen, also entweder habe ich einen feisten Platz in der Geschichte oder er. Aber beim Rütli-Schwur haben wir uns doch gegen die Habsburger verschworen und nicht mit ihnen einen Vertrag unterschrieben.
Weißt
du? Oder?
Ja, absolut. Eigentlich hätten wir so ein Bingo sollen machen für die dümmsten Aussagen, die getroffen worden sind über das Wochenende.
Also auf das wäre ich nie gekommen.
Ich gehe nicht.
Was ich aber noch viel lustiger finde, ist, dass ja Leute darauf aufgestiegen sind. Ja. Und der Erik Nussbaumer, der wirklich der grösste EU-Lover, den es ja gibt, von der SP, er schreibt auf das aber vom Rütli-Schwur, dass die natürliche geografische Zusammengehörigkeit in diesen Urtälern, also beim Rütli-Schwur, ist heute die natürliche europäische Zusammengehörigkeit.
Das ist für mich einfach die Bestätigung, was sie eigentlich wollen. Ein ganz Europa, ja, wo es keine Schweiz mehr drin gibt. Und das tut mir wahnsinnig gefährlich. Weil, schau dich mal Europa an. Das wird niemals funktionieren. Und schätzen wir doch halt die Individualität mit diesen verschiedenen Kulturen. Ich meine, man hat ja das immer wieder probiert in der Geschichte. Und es ist immer kläglich gescheitert. Warum lernt man nicht einfach mal daraus?
Vor allem, weißt du, ich wache ja nicht auf und spüre jeden Morgen beim Aufstehen die natürliche europäische Zusammengehörigkeit und vermisse das unglaublich jeden Tag.
Aber wer, finde ich, Lorbeeren geerntet hat in dieser ganzen Diskussion über das Wochenende, ist der Nationalrat Gerhard Pfister. Er hat nämlich gesagt, wer Rütlischwur sagt, muss dann aber auch konsequenterweise das Ständemehr sagen, um auf die selbstgewählte rhetorische Flughöhe nicht abzustürzen. Das finde ich eine mega coole Aussage, weil er hat recht. Wenn du international schon sagst, ja, wir sind einig, wir müssen alle zusammenstehen und so weiter, dann musst du doch im eigenen Land einmal anfangen und sagen, es sollen doch alle darüber abstimmen können.
Es ist für mich der Held des Tages mit dem Tweet. Es war so ein der Mic Drop. Und ich muss sagen, wo die zwei Herren, der Jans und der Nussbaumer, vielleicht mal wieder am Boden abgeholt hat von ihren historischen Ausflügen, finde ich wirklich geniale, geniale Tweet. Ich habe auch noch etwas rausgesucht, auch vorher, gerade so zum Thema Frankreich, wenn wir bei den Reaktionen sind. Es gibt auch Reaktionen aus dem Ausland. Und zwar ist heute gerade publik geworden, dass man in Frankreich nicht so zufrieden ist mit diesen Verträgen. Und es ist ja so, jetzt gibt es ja Übergangsphasen, bis wir darüber werden abstimmen. Und in dieser Übergangsphase, dort gilt so eine gemeinsame Erklärung, wo eben so alles abklärt, was jetzt so dazwischen passiert. Und dort ist so drin, man verzichtet auf Nadelstich, man möchte eben den reibungslosen Modus wie Wendy haben. Und das Ziel ist, dass man am Dienstag die Freundschaftserklärung in dem Sinn unterschreibt. In Frankreich aber befürchtet man, dass die Schweiz die Abstimmung über die Verträge wird verschieben bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, weil man wird ja sehen, dass das gut läuft, wenn die EU einem nicht die ganze Zeit Nadelstich versetzt und man sehr gut auch ohne die Verträge weiterfahren, wenn die EU einfach nicht die ganze Zeit so kompliziert tun. Und darum will man jetzt mit dieser gemeinsamen Erklärung die auch noch mit einem Ablaufdatum versehen. Also wenn die Schweiz nicht bis in 2028 über die Verträge abstimmt, dann würde die EU die Erklärung nochmal überprüfen. Also im Ausland ist man da, schaut man da schon ganz genau auf die Schweiz, dass dann bitte Bevölkerung im 28 abstimmt und dann auch nicht Ja sagt, weil es kann ja nicht sein, dass man es vorher schon zu gut findet und zufrieden wäre ohne die Verträge.
Ich finde, das zeigt einfach, wie wenig Verständnis für unsere direkte Demokratie unsere Nachbarländer, schon unsere Nachbarländer, geschweige denn, wenn es weiter fort ist, hey, und das finde ich schon recht bezeichnend. Für mich hat es auch einen Touch von Missgunst, weil man eben merkt, hey, bei der Schweiz funktioniert es gut, sie ist nicht mit dabei. Es geht der Schweiz besser als anderen Ländern in Europa, die Mitglied sind in der EU. Ja, dann würde ich auch wollen darauf drücken, dass es jetzt der Schweiz genau gleich schlecht soll gehen wie allen anderen. Aber ich fände es eben schon noch gut, wenn wir warten würden, weil vielleicht hat sich bis dann ja das Problem von selber gelöst.
Und die EU gibt es gar nicht mehr.
Genau.
Ja, man wartet einfach mal. Vielleicht gibt es ja die EU im 2028 schon gar nicht mehr.
Bin ich auch davon überzeugt. Was ich auch noch interessant fand, es gibt ja jetzt einige Rechtsprofessoren, die sagen, ja, dass die institutionellen Anpassungen wären gar nicht so dramatisch. Was mich überrascht hat, und finde ich, spricht sehr auch für ihn, der Professor Dr. Matthias Oesch, der ist an der Universität Zürich, tut vor allem Europarecht unterrichtet, der hat gesagt, ja, also er ist auch ein EU-Turbo, wie man heute so würde sagen, aber er hat gesagt, der Integrationsschritt mit diesen Verträgen fordert Staats- und Demokratieverständnis in der Schweiz raus. Und ich glaube, das sind schon die Fragen, die wir sehr genau müssen anschauen müssen, weil es geht um unsere DNA. Wir müssten vieles anpassen. Ich meine, der EuGH wäre am Ende eben schon ein fremdes Gericht. Das ist der Integrationsmotor der EU und das ist nicht mehr, wie wir es kennen, ein unabhängiges Gericht, sondern das ist ein politisches Gericht. Das sagen auch viele Rechtsprofessoren, die für die EU sind oder auch nicht so pro EU sind. Also da ist man sich ziemlich einig und das finde ich ist dann schon auch ein grosser Schritt. Darum, der Beat Jans hat das natürlich wieder abgespielt, dass das fremde Richter sind, aber es sind am Ende fremde Richter, die wir werden übernehmen.
Ich persönlich hoffe ja, dass ganz viele Leute noch ihre Offenbarung haben, wenn sie jetzt die Verträge lesen. Weil man hat ja Zeit bis am 31. Oktober, so lange läuft nämlich die Vernehmlassung. Bis dann können sich ja Parteien, Verbände dazu äußern zu diesen Verträgen. Und dann würde das dann voraussichtlich im 28. zu einer Volksabstimmung kommen. Aber zuerst natürlich dann auch die grossparlamentarische Debatte. Also die nächsten Jahre versprechen politisch doch Spannung, was das Thema anbelangt. Aber jetzt heisst es ja zuerst mal die Verträge lesen.
Und das Thema wird uns sicherlich weiterhin Zündstoff bieten für die nächsten Podcast-Folgen. Also uns wird definitiv nicht langweilig. Und uns würde ja wundern, was habt ihr als die schlechteste Aussage empfunden rund um die EU-Verträge? Schreibt es uns doch in die Kommentare auf Instagram. Und ihr müsst auch unbedingt das nächste Mal wieder dranbleiben. Am Dienstag, am 6. Uhr am Morgen, werden wir nämlich eure Community-Fragen behandeln, die ihr uns gestellt habt. Und wir werden euch erzählen, warum das Empanada fast zu einem interkantonalen Konflikt geführt hat. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Dienstag am 6. Uhr morgen.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Cami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.